Wir wollen uns heute über Mose Gedanken machen, als wir zusammen saßen und ein bisschen so besprachen, wer dann jetzt noch hier predigen wollte oder sollte. Da hatte ich gerade eine Stelle gelesen und die ist bei mir dann so im Kopf gewesen. Und über die wollen wir auch nachdenken. Und zwar finden wir sie in 2. Mose, Kapitel 33 und hier Vers 18. Wir werden dann noch ein bisschen mehr lesen, aber zunächst einmal Vers 18. Und hier ist ein Mose, hier wird gesagt, und Mose sprach, lass mir deine Herrlichkeit sehen. Mose, bevor ich anfange zu predigen, lass uns zusammen beten. Vater, danke, dass wir hier zusammen sein dürfen, dass wir uns auf dein Wort konzentrieren können, dass dein Wort zu uns redet. Und wir bitten dich, dass es wirklich dein Wort ist, das redet, dass es nicht menschliche Worte sind, die hier gesprochen werden, dass es nicht intelligente Reden sind, sondern dass du zu uns, zu unseren Herzen reden kannst. Wir bitten dich darum. Schenke du mir Konzentration, schenke du mir deine Worte auszusprechen. Und ich danke dir, dass wir hier so zusammen sein dürfen und schon so viel hören durften. Herr, wir bitten dich, dass wir auch noch immer diese Aufnahmefähigkeit haben, weiterzuhören, weiter aufzunehmen, das Wort, das in uns Leben hervorbringt. Danke, Jesus, und so wirke du jetzt in unserer Mitte. Amen. Ja, Mose, dieser junge Mann Mose, der hier dieses bittet, ein Mann mit 80 Jahren, der ganz neu herausgefordert worden ist, das Volk Gottes zu führen. Dieser Mose ist ja geboren worden zu einer Zeit, wo es so Geburtenkontrolle gab, wo der Pharao es nicht wollte, dass männliche, dass Jungen geboren werden, dass sie am Leben bleiben. Er wollte das Volk Gottes dezimieren, weil das Volk, wir lesen Anfang von 2. Mose, dass das Volk gewachsen war. Und der Pharao sah es als Bedrohung und wollte eigentlich zusehen, dass einmal das Volk dezimiert wird, auf der anderen Seite, dass sie da bleiben und Sklavenarbeit tun. Das war ja das, was die Kinder Israel taten. Sie bauten die Häuser für Pharao. Sie haben Städte aufgerichtet. Und das in Schwerstarbeit damals. Und in dieser Zeit ist Mose geboren. Das Problem war nur, da gab es Kontrollen. Und wie sollte dieser Junge am Leben bleiben? Weil, ja, damals drohte der Pharao, die Jungen umzubringen. So war es dann auch, als Jesus geboren war. Da versuchte dann nicht der Pharao, sondern der König Herodes, Jesus umzubringen. Und er hat sozusagen eine ganze Generation von Kindern ausgerottet. Und Moses geboren worden. Und damit er am Leben bleibt, haben die Eltern eine Idee gehabt. Sie haben ihn in einen Korb gelegt, den sie extra vorbereitet hatten. Und hofften, dass Gott irgendwie dieses Kind am Leben erhält. Hofften, dass Gott deine Hand darüber hält. Dass Gott etwas da tut. Sie selber konnten nichts machen. In ihren Händen war das Kind zum Tode verurteilt. Und Gott hat das getan. Die Tochter des Pharao hat ihn gefunden. Hat ihn in das Haus des Pharao genommen. Und da ist Mose aufgewachsen. Da hat er seine Berufe, ich weiß nicht, ob Pharao oder Kinder von Pharaonen Berufe gelernt haben. Die haben gelernt, wie sie regieren wahrscheinlich. Sie haben gelernt, wie sie kämpfen. Sie haben gelernt, wie sie mit Sklaven umgehen. Er wurde dort aber in der besten Erziehung, die es gab, unterrichtet. Und dieser Mose, der hat darüber nachgedacht. Die Mutter durfte ja auch wiederum durch Gottes wunderbare Gnade, durfte die ersten Jahre den Sohn begleiten, durfte ihn auch wahrscheinlich ein wenig erziehen, wahrscheinlich auch so einiges von ihrer Geschichte, von der Geschichte Israels weitergeben. Und irgendwie fühlte er schon inwendig, ja, vielleicht will Gott mich irgendwie gebrauchen. Ich bin ja hier im Haus des Pharao nicht umsonst. Es sind doch wahrscheinlich Wege Gottes, dass ich hier bin. Er versuchte dann auf seine Art zu helfen und wir wissen, dass es nicht gelungen ist. Und er musste fliehen. Er hat einen Ägypter umgebracht, musste fliehen nach Midian mit 40 Jahren, so gerade ja, Prime of Life, da wo er so stark ist, wo alles so vor ihm lag, musste er fliehen in die Wüste, musste er fliehen, um dort ja, eine Herde von Schafen zu weiden. Und zwar nicht seine Herde, von seinem Schwiegervater die Herde. Und das hat er 40 Jahre lang getan. 40 Jahre lang mit Schafen unterwegs. Dort in der Wüste, in der Einöde, dort in der Hitze der Sonne, vielleicht irgendwo versuchen, dann einen Platz zu finden, wo er ein bisschen so im Schatten sein kann, aber da nach den Schafen zu schauen. Zu schauen, dass sie versorgt sind. Nicht seine Schafe, die von seinem Schwiegervater. Der hat er da gehütet. Eine lange Zeit in der Wüste. Wahrscheinlich zunächst dachte er, Mann, das Leben da im Haus des Pharao war doch schon gar nicht so schlecht. Da hatte ich alles, da ist mir gut gegangen. Da hatte ich Sklaven, die hinter mir so einen Schirm getragen haben. Ich brauchte nicht die Sonne so zu erfahren. Ich hatte all das Gute dort. Und jetzt bin ich hier in der Wüste, hier habe ich gar nichts. Hier diese pralle Sonne, die so strahlt. Und die Schafe, die da herumblöken, herumlaufen. 40 Jahre lang hat er sich dort um diese Schafe gekümmert. Und wahrscheinlich hat er schon vergessen über seine Vergangenheit. Er hat schon vergessen, dass, ja, dass er eine besondere Ausbildung genoss. Ich meine, was er dort gelernt hat, das braucht er alles nicht bei den Schafen. Er brauchte nicht das Schwert, er brauchte nicht Bücher oder was weiß ich, hat er sowieso nicht gehabt dort in der Wüste. Aber trotzdem waren das Wege Gottes mit dem Mose. Und dann lesen wir in Kapitel 3, dass da auf einmal, während er diese Schafe hütet, während er dort, ja, nach, ja, seinen Beruf sozusagen ausführt, auf einmal hat er eine besondere Begegnung. Er ist dort, wahrscheinlich, ja, sitzt er da, auf einmal sieht er so einen Busch, der brennt. Nichts Außergewöhnliches passiert immer wieder mal in der Wüste, in der Hitze, dass da irgendwie so ein Busch sich entflammte. Aber irgendwie hat er gemerkt, dass dieser Busch was ganz Besonderes ist. Der brennt und brennt und brennt. Eine Stunde später fährt er nochmal dahin, der brennt immer noch. Eine weitere Stunde später brennt dieser Busch immer noch. Dann dachte er wahrscheinlich, naja, vielleicht sollte ich doch mal hingehen und gucken. Die Schafe sind so ruhig jetzt hier. Ich kann mal dahin gehen. Und dort hat er eine Begegnung mit dem Herrn. Dieser Herr, der ihm einen Auftrag gibt. Der ihm sagt, Mose, jetzt ist es aber genug, dass du in der Wüste hier bist. Geh zurück nach Ägypten und sag dem Pharao, dass mein Volk ausziehen soll. Er macht es, er geht zurück. Vielleicht war er froh, wieder mal zurückzugehen. Wobei Gott durchaus Überzeugungsarbeit leisten musste, dass er diesen Auftrag auch angenommen hatte. Gott musste ihn überreden sozusagen und fast mit ihm streiten und sagen, ich habe doch alles vorbereitet, du musst gehen. Und letztlich geht er dann zurück, spricht zu dem Pharao und wir wissen, der Pharao war nicht unbedingt derjenige, der gleich darauf gehört hat. Er war nicht unbedingt so willig, das Volk Israel ziehen zu lassen. Und wir wissen, wie Gott auch da Überzeugungsarbeit leisten musste, bis der Pharao sagen musste, hey, haut ab von hier. Sogar Geschenke wurden ihm gegeben. Natürlich ist der Pharao nachher, kurze Zeit später, hinterhergekommen, weil er auf einmal merkte, was ihm da verloren gegangen ist. Aber in dieser ganzen Zeit, auf einmal, mit 80 Jahren, hört Mose die Worte Gottes. Dort, seit der Sendung, immer wieder spricht Gott zu ihm, was er zu tun hat. Welche Plagen jetzt dran sind. Wie er das ausführen sollte. Gott spricht zu ihm. Und das ging weiter. Wir wissen dann am Schilfmeer, als sie dann da standen und dann durch das Meer durch sollten und wie Gott dann so wunderbar durch diese Wolkensäule und diese Feuersäule da gehandelt hat, durchgeführt hat, durch dieses Meer, wo sie dachten, da ist kein Weg durch. Da hat Gott einen Weg gefunden. All das hat Mose erlebt. Immer wieder das Reden Gottes. Und dann diese Wanderung durch die Wüste, durch schwere Zeiten, durch Zeiten des Mangels, Zeiten, wo sie wenig Wasser hatten, Zeiten, wo das Volk Israel gemurrt hat. Und ich glaube, da hat Mose oft gedacht, wäre doch lieber meinen Schafen geblieben. Die haben zwar geblökt, aber gemurrt, wie das Volk Gottes haben sie nicht. Und zwar immer wieder und immer wieder und immer wieder. Dann am Berg Horeb, da durfte Mose aufsteigen auf den Berg, um dort mit Gott Zeit zu verbringen, eine lange Zeit. Und während er dort oben ist, in Kapitel 32, da lesen wir, was dort unten passiert. Das Volk Gottes hat eine ganz neue Idee. Wir sagen, wir wissen nicht, was mit Mose passiert ist. Keine Ahnung, er ist weg. Lange Zeit, schon weg, Wochen, ist er schon nicht mehr da. Und sie kommen zu Aaron und sagen, ey, bau uns einen Götzen, dass wir ihn anbeten können, dass es der Gott ist, der uns aus Ägypten geführt hat. Aaron sagt dann, ja, gibt eure Geschmiede und was weiß ich, was sie als Gold hatten und hat dann dieses Kalb da gegossen. Natürlich hat Gott dann das gesehen und Gott sagt, da passiert was unten, was nicht korrekt ist. Mose kommt und Mose, dieser Hirte, dieser Mann, der ein Herz für sein Volk hat, Mose bittet für sein Volk. Er möchte nicht, dass Gott dieses Volk aufgibt. Bevor er runterkommt und sieht, was da passiert ist, bittet er schon für das Volk. Aber als er dann unten ist und sieht, was da passiert ist, da, ja, das verschlägt ihm dann schon die Sprache. Und er muss dann klar handeln. Und da kommt Gericht hinein. Aber immer wieder das Reden Gottes. Mose hat diese Gemeinschaft mit Gott gehabt. Er kommt runter, er schlägt die Tafeln. Er pulverisiert das Kalb und gibt das ihnen zu essen oder zu trinken, wie auch immer. Aber dann kommt er da zurück. Und wir sind jetzt in Kapitel 33. Und Mose, er ist damit bemüht, dass Gott dieses Volk nicht lässt. Gott sagt, ich will dich am Leben lassen. Ich werde alle umbringen, diese Leute, die jetzt Götzendienst betrieben haben, die von mir abgewichen sind. Mose sagt, nein, nein, tu das nicht. Gott sagt, du hast das Volk herausgebracht. Mose sagt, nein, du hast das Volk herausgebracht. Du warst es. Und Mose sagt in 32, vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Er identifiziert sich so sehr mit dem Volk und sagt, ich möchte, dass dieses Volk wirklich als Ganzes weiterziehen kann. Und jetzt in Kapitel 33, da ist wieder Mose vor dem Herrn. Und wir lesen da in Vers 11 von Kapitel 33, der Herr aber redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde redet. Mose hat diese Gemeinschaft mit Gott. Er hat extra so ein Zelt aufbauen lassen. Ein Zelt außerhalb des Lagers. Er nannte es Stiftshütte. Und dort hat er immer diese Begegnung mit Gott gehabt. Er ist dahin gegangen, um dort für sein Volk zu sprechen, dort mit Gott zu reden. Und wir lesen, er redet von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Und was redet er? Dann finden wir es weiter. Er hält Fürsprache für sein Volk. Er sagt, du musst mit uns ziehen. Das geht nicht anders. Wenn du nicht mit uns ziehst, dann wollen wir nicht von hier weg. Du musst vorangehen. Nur wenn du vorangehst, dann ziehen wir weiter. Sonst gehen wir nicht weiter. Und er sagt das zweimal, versucht er das klarzustellen. Zweimal bittet er Gott, dass er wirklich mit ihnen ist, in ihrer Mitte ist, dass er sie nicht verlässt, trotz der Sünde, die sie begangen haben. Trotzdem, dass sie ein halsstarriges Volk sind, sollte Gott in ihrer Mitte bleiben. Das war das Bemühen Mose. Und die dritte Sache, um die er bittet, das ist das, was wir jetzt gerade gelesen haben. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und ich dachte mir, er hat doch schon mit Gott gesprochen. Von Angesicht zu Angesicht lesen wir. Aber das war ihm nicht genug. Das war ihm nicht genug, dass er mit Gott nur gesprochen hat. Er sagt, ich will dich mehr kennen. Ich will dich noch näher kennenlernen. Ich will dich wirklich kennenlernen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich fragte mich, war es Überheblichkeit von Mose, so zu bitten? War es vielleicht ein Schritt zu weit, zu bitten, dass er doch die Herrlichkeit Gottes sieht? Er hat schon so viel gesehen, er hat schon diese Gemeinschaft mit Gott gehabt. Er war 40 Tage da auf dem Berg, die Zeit mit Gott. Er hat sie mit ihm zusammen genossen. Und jetzt sagt er, ich will deine Herrlichkeit sehen. Hast du nicht schon genug gesehen, Mose? Hast du nicht schon genug Kontakt zu Gott gehabt? Du hast so was Wunderbares gesehen, diesen brennenden Busch, aber dann auch dieses ganze Wunder, die du getan hast. Wunder nach Wunder. Dann diese Führung, das Begleiten. Und wir haben auch von dem Fels gelesen, von dem Wasser geflossen ist. Alles in der Zeit jetzt schon gewesen. All das hat er erlebt. Er durfte so viel Großes sehen. Aber es ist ihm nicht genug. Ich will mehr von dir. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott spricht dann zu ihm. Und Gott sagt ihm, und er sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will von dir kundtun den Namen des Herrn. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ich fragte mich, warum antwortet Gott auf diese Weise, auf diese Frage, lass mir deine Herrlichkeit sehen. Ich denke, Gott wollte Mose auch deutlich klar machen. Du hast diesen Wunsch, meine Herrlichkeit zu sehen. Aber du kannst mich nicht beeinflussen. Ich bin Gott. Du darfst deine Wünsche äußern, ja? Und ich möchte auch was tun, aber ich bin Gott. Und deswegen sagt er, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Denke daran, Mose, ich habe diese Entscheidungsgewalt. Ich darf gnädig sein, ich kann gnädig sein. Nicht du kannst mich beeinflussen, nicht du kannst mich irgendwie, ja, wie wir es so gerne haben, Gott das tun lassen, was uns so am Herzen liegt, was wir gerne mögen, Gott als Mittel zu verwenden, damit meine Wünsche in Erfüllung gehen. Gott sagt, nein, so ist es nicht. Du kannst nicht mit mir, ja, ich bin kein Automat, der deine Wünsche erfüllt. Ich bin Gott. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ich bin der Gott. Und das sollte Mose vor Augen haben. Aber er sagt trotzdem, aber ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen. Und ich will vor dir kundtun den Namen des Herrn. Ich will dir etwas zeigen. Es freut mich, dass du mich mehr kennenlernen möchtest. Es freut mich, dass du diesen Wunsch hast, mich mehr kennenzulernen. Es war nicht nur Neugier zu sehen, wie Gott aussieht. Das kann ja sehr oft so sein. Ich möchte mal sehen, wie Gott ist. Es war nicht Neugier. Es kam aus seinem Herzen. Es war sein Wunsch. Ich möchte dich noch mehr kennenlernen. Ich habe schon so vieles von dir gehört. Aber ich möchte dich sehen. Ich möchte wirklich dich sehen. Dieses von Angesicht zu Angesicht bedeutet nicht, dass er wirklich Gott sehen konnte. Er sprach mit ihm, er war wirklich da in der Gegenwart Gottes, in dieser Stiftshütte. Aber er wollte mehr, er wollte Gott wirklich sehen, in der Helligkeit sehen. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf einem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felsenkluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen. Gott offenbart sich und er sagt, wie er sich offenbaren wird. Gott kommt Mose entgegen und sagt, ja, ich zeige dir mehr. Ich werde dir mehr zeigen. Wer diesen Wunsch hat, Gott kennenzulernen, dem kommt Gott entgegen. Den lässt Gott nicht einfach so stehen und sagen, naja, okay, schöne Wünsche und tschüss. Nein, Gott sagt, ich will mich offenbaren. Ich will dir mehr zeigen, als was du bisher gesehen hast. Du sollst meine Güte sehen. Du sollst mich von hinten sehen. Du sollst so viel sehen, wie du sehen kannst, ohne dass du vergehen musst. Ich offenbare es dir. Wir dürfen uns Gott nahen. Und Gott möchte, dass wir auch so diesen Wunsch haben, dass wir ihn mehr kennenlernen, dass wir ihn mehr sehen, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Später in Kapitel 34, da passiert es. Hier war es das Versprechen an Mose. In Kapitel 34 passiert es. Gott sagt, komm nochmal zu mir auf den Fels, auf den Berg Horeb. Bringe mir diese Steintafeln mit, die du zerhauen hast und jetzt mache dir neue Steintafeln, bring sie mit. Und dann lesen wir ab Vers 4. Und Mose hieb zwei steinerne Tafeln zu, wie die ersten waren, und stand am Morgen früh auf und stieg auf den Berg Sinai, wie ihm der Herr geboten hatte, und nahm die zwei steinernen Tafeln in seine Hand. Da kam der Herr hernieder in einer Wolke, und Mose trat daselbst zu ihm und rief den Namen des Herrn an. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und er rief aus, Herr, Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der da tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. So offenbart sich Gott dem Mose. Und er offenbart Mose diese wunderbare Wahrheit. Und das freut mich so sehr zu hören, wie Gott sich da Mose offenbart. Sein Name wird ausgerufen. Und was ist sein Name? Herr, Herr Gott. Barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Gott ist barmherzig. Gott ist gnädig. Er ist geduldig, von großer Gnade und Treue. Das ist, wie Gott sich offenbart. Wenn wir das hier lesen, dann denken wir doch an das Neue Testament. Dann denken wir nicht an einen furchtbaren Gott, sondern an einen Gott, der den Menschen sucht. An einen Gott, der gerne vergibt. An einen Gott, der Gnade hat. Wahrscheinlich viel mehr, als wir Menschen es haben. Das wird ausgerufen von Mose. So darf er Gott kennenlernen. So darf er das Meer von Gott erfahren. Das war jetzt Mose. Mose vor Gott. Nachher als Folge lesen wir, dass er diese Tage dort mit Gott in Gemeinschaft ist. Und da kommt Mose herunter. Und dann lesen wir in Vers 29, als Mose vom Berge Sinai hinabstieg, hatte er die zwei Tafeln des Gesetzes in seiner Hand und wusste nicht, dass die Haut seines Angesichts glänzte, wie er mit Gott geredet hatte. Nachdem er Gott so wunderbar erfahren hat, als der Name Gottes ausgerufen wurde, als er diese Gemeinschaft mit Gott hatte, dann kommt Mose runter und sein Angesicht glänzt. Und alle sind erstaunt und alle sind verwundert, was da passiert ist. Die Gemeinschaft Gottes verändert. Ich will mehr von dir. Das hat Mose erfahren. Dieses Mehr von dir hat ihn verändert, hat ihm einen Glanz verliehen. Wenn wir mehr von Gott wollen, dann werden wir es auch erfahren, wie wir dann durch Gott verändert werden. Wie auch dieser Glanz in uns sein wird. Dieser Glanz, den wir nicht produzieren können. Dieser Glanz, der uns geschenkt wird. Diese Andersartigkeit, die durch Gott kommt, die nicht wir in uns selber wirken können, die nicht wir irgendwie selber erarbeiten können, die der Heilige Geist uns schenkt. Das kommt durch Gott. Das war das, was Mose erlebt hat in der Begegnung mit Gott. Ist diese Geschichte für uns relevant? Das war doch nur Mose. Es gab nicht so viele Leute, die die Herrlichkeit Gottes sehen durften. Mose bat darum, er hat sie gesehen. Dann lesen wir noch von, zumindest weiß ich ganz deutlich, vielleicht gab es noch ein paar mehr, aber ganz deutlich gibt es noch zwei andere Menschen, die die Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Jesaja in Kapitel 6 steht dort vor dem Thron Gottes und sieht auch die Herrlichkeit Gottes und wird verändert, wird anders gemacht. Die Herrlichkeit Gottes lässt einem nie so, wie wir vorher gewesen sind. Sie verändert uns. Jesaja bekommt diesen Auftrag zu gehen. Er nimmt diesen Auftrag sogar selber an. Er hört den Ruf Gottes. Wer will für uns gehen? Und Jesaja sagt, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit zu gehen. Und diese schreckliche, zum Teil schreckliche Botschaft dem Volk Gottes zu verkündigen. Aber durch diese Sicht der Herrlichkeit Gottes wurde er dazu ermutigt, diese Aufgabe wahrzunehmen. Dann lesen wir noch von Hesekiel. Auch er hat die Herrlichkeit Gottes gesehen. Er hat sie mehrfach gesehen. Wir lesen das gleich am Anfang von Hesekiel, dass da die Herrlichkeit Gottes erscheint und immer wieder erscheint ihm die Herrlichkeit Gottes und hilft ihm in diesem schweren Auftrag auch zu dem Volk Gottes zu sprechen in der Verbannung, sie zu ermutigen, aber auch die Strafe zu tragen. Das Leben von Hesekiel war ja nicht unbedingt das einfache Leben. Es war ein Leben, das durchaus, ja, Gott hat ihm so einige Sachen auferlegt, die ihm sehr schwer fielen. Er musste die Schuld Israels tragen. Er musste auf einer Seite eine lange Zeit liegen, dann auf der anderen Seite eine lange Zeit liegen. Aber diese Herrlichkeit Gottes hat ihn dazu ermutigt, hat ihm geholfen. Jetzt ist die Frage an uns. Was heißt das für uns? Ich habe ein paar Verse gefunden und Mose, der sagte, ich will deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sagt, ich werde mich dir zeigen, so weit wie es geht. Aber du kannst nicht mein Angesicht sehen. In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 6. Hier heißt es, es ist jetzt ein Wort an die Korinther. Es ist ein Wort an uns. Es ist ein Wort an die Gemeinde. Und hier heißt es, denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Können wir die Herrlichkeit Gottes sehen? Paulus sagt, ja, wir können die Herrlichkeit Gottes sehen. Im Alten Testament waren es nur ganz wenige Leute, die die Herrlichkeit Gottes sehen konnten. Gott hat ganz selektiv sich nur so in dieser Herrlichkeit gezeigt. Wir, Christen des Neuen Testaments, wir dürfen die Herrlichkeit Gottes sehen. Und zwar im Angesicht Jesu Christi. Ich wundere mich, welches Gesicht Mose gesehen hätte, wenn er das Gesicht sehen könnte, damals am Berg Sinai. Vielleicht wäre es das Gesicht Jesu Christi. Ich weiß es nicht. Gott sagt, wer das Gesicht sieht, der muss sterben. Aber hier heißt es auf einmal, dass wir zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi kommen. Wir sehen Gottes Herrlichkeit im Angesicht Jesu Christi. Und das erinnert mich sehr stark auch an die Worte, die wir von Johannes hören. Und Johannes war ja einer, der sein Evangelium, oder das Evangelium, das er geschrieben hat, sehr spät schrieb. Er hat viel Zeit gehabt, nachzudenken. Und in Johannes 1, Vers 14, da heißt es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes denkt nach und ihm kommen diese ganzen Dinge so ins Gedächtnis. Und Johannes sagt, wenn ich zurückblicke, wenn ich zurückdenke, da war Herrlichkeit. Das war die Herrlichkeit Gottes. In Jesus war die Herrlichkeit Gottes. Sie wurde für den Menschen sichtbar. Die wurde für uns sichtbar. Diese Herrlichkeit, die so im Verborgenen im Alten Testament war, wurde für uns in Jesus sichtbar. Gott hat uns die Herrlichkeit in Jesus Christus gezeigt. Und das war eine Herrlichkeit, die strahlte. Eine Herrlichkeit, die veränderte. Die Herrlichkeit, die die Jünger mit angezündet hat und dann später sie gesandt hat, das Werk weiterzutun. Diese Herrlichkeit in Jesus Christus. Das Wort ward Fleisch. Wie wunderbar zu sehen, dass Gott seine Herrlichkeit nicht mehr versteckt. Wir dürfen sie in Jesus sehen. Wir dürfen von dieser Herrlichkeit ergriffen werden. Wünschst du dir mehr von Gott zu wissen? Möchtest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Du wirst sie nicht in der Welt finden. Du wirst sie nicht in der Sünde finden. Du wirst sie nicht in den Casinos finden. Diese Herrlichkeit Gottes, die finden wir in Jesus Christus. Die finden wir in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und diese Herrlichkeit Gottes, die verändert uns. Ich lese noch einen Vers aus 2. Korinther Kapitel 3, und zwar Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Diese Herrlichkeit Gottes, die verändert uns. Die verklärt uns. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, dann müssen wir zu Jesus. Dann müssen wir zu ihm hin. Und diese Herrlichkeit, die gestaltet uns in sein Bild hinein. Wir werden ihm ähnlicher werden. Wenn wir mehr von ihm wissen wollen, wenn wir ihn mehr suchen, werden wir verändert, werden wir ihm gleich gemacht werden. Und so können wir das Licht dieser Welt sein. Wir sind ja nicht Licht, weil wir gerne Licht sein möchten von uns aus. Wir sind Licht, wenn wir den Glanz Jesu widerspiegeln. Wir sind Licht, wenn wir mit ihm verbunden sind. Ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Aber mit ihm dürfen wir diesen Glanz haben. Wollen wir diese Welt verändern, dann müssen wir ihm ähnlicher werden. Aber dann müssen wir auch ihn mehr und mehr kennenlernen. Und wie können wir ihn kennenlernen? Wie können wir mehr von ihm erfahren? Zunächst einmal haben wir gelesen, dass das Wort Fleisch wurde. Und dieses Wort, das wir hier in unseren Händen haben, das ist das Wort, das uns Gott gegeben hat. Und in diesem Wort können wir mehr und mehr seine Herrlichkeit sehen. In diesem Wort begegnen wir ihm. Das Wort spricht von ihm. In Hebräer 1, Vers 3 heißt es, er ist der Abglanzer seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. In seinem Wort finden wir Veränderung. In seinem Wort sehen wir ihn mehr und mehr. Wenn wir ihn kennenlernen möchten, dann haben wir hier eine Quelle. Da haben wir hier einen Ozean im Wort Gottes, woraus wir schöpfen können. Hier können wir seine Herrlichkeit sehen. Wenn wir die Seiten der Bibel lesen, da sehen wir, wie Gott sich uns offenbart, wie seine Herrlichkeit dort herausstrahlt. Ist das nicht so? Hast du es nicht schon auch erfahren im Lesen des Wortes Gottes, dass plötzlich, ja, du ermutigt worden bist, dass dir der Weg gezeigt worden ist, wo du erfahren hast, wie Gott zu dir redet und dich verändert? In seinem Wort sehen wir die Herrlichkeit. Und Jesus, das Fleisch gewordene Wort, offenbart sich hier in seinem Wort zu uns. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen wollen, dann müssen wir in diesem Wort studieren. Wir haben jetzt, wer jetzt 2 Wochen hier gewesen ist, fast 2 Wochen, wir hatten jetzt viel Zeit im Wort Gottes verbracht. Wir haben sehr viel vom Wort Gottes gehört. Das bringt uns, dass wir wachsen. Das ist einfach wichtig, dass wir darin wachsen können, im Wort Gottes. Aber auch in der Gemeinschaft werden wir gestärkt. Auch dort lernen wir ja Herrlichkeit kennen. Aber am meisten lernen wir die Herrlichkeit kennen, wenn wir zum Kreuz kommen. Wenn wir ganz nahe bei ihm sind. Wenn wir uns einfach so ihn vor unsere Augen stellen. Jesus selber sagt in Johannes 12, Vers 23, Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Jesus sagt, dass er verherrlicht wird, indem er sein Leben für uns gibt. Willst du die Herrlichkeit Jesu sehen, dann musst du zum Kreuz kommen. Dort siehst du die Herrlichkeit Gottes. Ganz anders, als Herrlichkeit in dieser Welt definiert wird. Aber da siehst du die Herrlichkeit Gottes, wie der Sohn Gottes dort für uns, an unserer Stadt, für unsere Sünden stirbt, wie er unsere Last auf sich nimmt. Und da siehst du, wie Befreiung sein kann, indem wir erkennen, dass er für uns gestorben ist, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Mose sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Wir dürfen Gottes Herrlichkeit sehen. Im Angesicht Jesu sehen wir sie. Wir sehen sie in seinem Wort. Wir sehen sie am Kreuz. Die Herrlichkeit Gottes. Willst du Jesus mehr kennenlernen? Komm zu ihm. Bei ihm wirst du erfahren, wie ganz neu ein Licht bei dir aufgeht. Da werden wir ganz neu motiviert. Und dann können wir mit einem Glanz in diese Welt gehen und diesen Glanz den anderen weitergeben. Wir können das Licht dann weitergeben. Lass uns einfach diesen Wunsch in uns tragen, so wie Mose ihn damals hatte. Diesen Wunsch, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Jesus, danke, dass du uns deine Herrlichkeit offenbart hast. Dass wir nicht im Dunkeln leben müssen. Wir dürfen dich sehen. Und Jesus, wir sehen dich, wie du für andere Menschen gelebt hast. Wir sehen dich, wie du für andere da warst. Wir sehen dich und deinen Glanz, wie du für uns am Kreuz gestorben bist. Danke, dass wir in dein Angesicht schauen, blicken dürfen. Und danke, dass du uns verändern möchtest. Jesus, verändere du uns mehr und mehr. Jesus, wir wollen so werden, wie du es bist. Und es tut uns so leid, es tut mir so leid, dass ich noch so weit davon entfernt bin. Aber danke, dass du in uns dein Werk tust. Danke, dass du zu uns redest. Und Jesus, wir bitten dich, offenbare du dich uns mehr und mehr. Jesus, wir wollen dich mehr und mehr kennenlernen. Wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen erkennen, wie wunderbar du bist. Und ja, wir erkennen oft nur so langsam. Aber Jesus, wir bitten dich, dass du dich uns mehr und mehr offenbarst. Ich danke dir für die Zeit, die wir hier haben durften. Ich danke dir, dass wir so viel von dir hören konnten. Und danke, dass du nicht nur hier dich offenbarst. Du bist bei uns. Du bist mit uns. Du bist jeden Tag da. Wir dürfen zu dir kommen. Und wir wünschen uns so sehr, dass wir mehr und mehr in dir wachsen. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen, dass du uns deine Herrlichkeit offenbarst. Und danke, dass du es tust. Amen.